Heute geht es um das Thema Sturmzeiten. Wir hatten ja hier, als der Familiengottesdienst war, hatten wir ja so ein tolles Boot und Jesus im Sturm. Aber heute will ich einen ganz anderen Text lesen. Gar nicht wie erwartet, Jünger und im Sturm, sondern ein Text aus Micha 7, 2 bis 7. Die frommen Leute sind weg in diesem Lande und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Sie lauern alle auf Blut. Ein jeder jagt den anderen, dass er ihn fange. Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Obere und Richter fordern Geschenke. Der Gewaltige redet nach seinem Mutwillen. Und so verdrehen sie alles. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch und der Redlichste schlimmer als eine Dornenhecke. Der Tag ist gekommen, den deine Späher geschaut haben, deine Heimsuchung ist da, dann werden sie nicht wissen, wo aus noch ein. Niemand glaube seinem Nächsten, niemand verlasse sich auf seinen Freund. Bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen schläft. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter, die Schwiegertochter ist wieder die Schwiegermutter, die Schwiegertochter ist wieder die Schwiegermutter und des Menschen Feinde sind seine eigenen Hausgenossen. Ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Soweit der Text aus Micha. Das hört sich an wie von jemandem, der total deprimiert ist, der total ausgebrannt ist, der einfach nicht mehr kann. Er befindet sich im größten Sturm und ist unendlichem Druck ausgesetzt. Und zwar in so allen Bereichen. In der Berufswelt, sogar in der Ehe und Familie, unter den Freunden. Dieser Prophet Micha ist so in der mittleren Hälfte seines Lebens und man merkt, wie intensiv er alles um sich herum empfindet. Auch viele von uns befinden sich in der mittleren Phase ihres Lebens. Wir haben so unsere Teenie-Jahre hinter uns gelassen und machen uns nun voller Tatendrang auf den Weg. Und viele, viele Dinge erfordern gleichermaßen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Sehr viele heiraten am Anfang der mittleren Jahre. Wir träumen von einer wunderbaren und erfüllenden Gemeinschaft. Und voller Elan stürzen wir uns in die Ehe mit einer gehörigen Portion Optimismus. Aber das ist noch nicht alles in diesen Jahren. Wir arbeiten nicht nur zu Hause an unserer Ehe, sondern wir basteln auch mächtig an unserer Karriere und an unserer Laufbahn. Wir wollen Nein, wir müssen es unbedingt schaffen. Wir wollen Erfolg haben. Wir wollen positiv auffallen. Und wer positiv auffallen will, der muss sein gesamtes Potenzial ausschöpfen. Aber das ist auch noch nicht alles. Vielleicht möchten wir auch Kinder haben. Und wenn es geht, vielleicht nicht nur eins, vielleicht zwei oder mehr. Und ihr Lieben, ihr wisst, Kinder stecken voll unbändiger Energie. Nicht wahr? Und zwar 24/7. Da ist keine Pause drin. Man kann nicht sagen, so, Mund zu, Klappe zu, tot. Tschüss. Es ist einfach so, sie sind da. Also widmen wir uns auch voller Kraft und Energie dieser Kinder, unserer Ehe, sind intensiv am Karrierebasteln und wollen gleichzeitig wirklich, wirklich die besten Eltern sein. Keiner sagt, ich möchte echt mal schlechte Eltern sein. Alle sagen, nee, ich möchte meinem Kind nur das Beste geben. Aber das ist auch noch nicht alles. Während wir Ehe, Beruf und Kinder unter Dach und Fach bringen, lernen wir meistens, und das ist statistisch erwiesen, meist in den mittleren Jahren Gott kennen. Wir bauen eine Beziehung zu Gott auf und wir wollen darin auch wachsen. Es soll nicht stagnieren. Unser christliches Leben soll schließlich unser restliches Leben durchdringen und bestimmen, ja, soll Mittelpunkt in unserem Leben sein. Wow. Es ist Sturmzeit angesagt. Man hat so den Eindruck, man steht unter so einem Bunsenbrenner. Es ist eine ziemlich heiße Phase. Wir brauchen unglaublich viel Zeit und Kraft, um unsere Rechnungen zu bezahlen, um Reparaturen zu erledigen, Rasen zu mähen, unser Auto zu waschen, die Kinder hier und dorthin zu bringen, zu wickeln, fertig zu machen, ihnen was zu essen zu geben, vom Kindergarten abzuholen, selber Essen kochen, zu Hause alles sauber halten, Wäsche waschen, einkaufen gehen und so weiter und so weiter und so weiter. Wir stehen unter Strom. Absolut. Und trotzdem, diese mittleren Jahre, diese absolute Sturmzeit bringt enorme Chancen, wenn ich akzeptiere, dass diese Zeit eigentlich die heißeste Zeit meines Lebens ist. Dann kann ich viel besser Herausforderungen des Lebens anpacken. Aber wenn ich meine, ich müsste immer einen Gang niedriger schalten und das will ich alles nicht und glaube, dass ich diesem Druck überhaupt nicht standhalte, es vermeide, dann können wir durch überlegte Reaktion, wenn wir uns dieser Anforderung stellen, echt Einfluss auf unser Leben nehmen und zwar sehr positiven. Die Frage ist, wie geht denn bitte sowas, wenn du all das, was wir jetzt hier gehört haben, aufgezählt haben, alles unter einen Hut packen sollen? Ich teile es mal in so vier Bereiche ein. Ehe, Beruf, Kinder und Gott. Bei Micha steht in Vers 5, bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen schläft. Hier geht es um Ehe. Schauen wir uns mal diesen Bereich Ehe an. Es gibt praktisch in jeder Ehe, wir saßen gestern mit dem Ehepaar auf dem Wachtelberg, haben schön Wein getrunken und da kam uns immer wieder so zu Bewusstsein, es gibt eigentlich keine Ehe, ohne nicht, dass es von Missverständnissen, Krisen, Meinungsverschiedenheiten in irgendeiner Form gebeutelt wird. Manchmal denkt man, das halte ich jetzt nicht mehr aus. Man denkt an Trennung, um alles einfach hinter sich zu lassen, um dem Druck auszuweichen. Wäre es nicht unglaublich gut, wenn gerade wir Christen gegen diesen Strom schwimmen? Dem Wunsch nach Ausweichen nicht nachgeben, sondern gerade aus dieser Phase lernen, uns ganz an Gott anzulehnen, uns auf ihn zu verlassen. Gerade durch diesen Sturm müssen wir immer wieder unseren Kurs neu überprüfen. Da fragen wir uns, stehen wir eigentlich dazu, was wir am Traualtar vor Gott und den Menschen versprochen hatten? Wonach suche ich in einer Ehe? Habe ich in dieser Ehe realistische Wünsche und Ziele gehabt? Oder waren sie maßlos überzogen? voller Romantik, Wolke 7 und so weiter. Sind wir bereit, uns zu überprüfen und unser Leben zu verändern, damit wir zum Beispiel Zeit für Gespräche haben, Konfliktlösungen anstreben und notfalls auch eine Eheberatung mal in Anspruch nehmen? Ich kenne so viele Leute, die sagen, das mache ich nicht, das ist mir peinlich oder das brauche ich nicht. Ich schaffe das schon irgendwie alleine, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und es fast zu spät ist. Eheberatung ist eine gute Sache. Vielleicht sollten wir gemeinsame Freizeitgestaltung wieder anstreben, uns neu auf Romantik mal einlassen. Sind wir bereit, einen hohen Preis für den Erhalt unserer Ehe zu zahlen? Mal ausgehen, mal einen Babysitter engagieren, mal Frühstück zu zweit im Bett? Was bin ich bereit für diesen Erhalt dieser Zweierschaft einzugehen? Das sind alles sehr umfangreiche Fragen, die sich auch nicht schnell einfach beantworten lassen, aber die sich lohnen, dass wir sie uns stellen, um der Hitze, um diesem Sturm standzuhalten. Die Dinge, die wir lernen und die Fähigkeiten, die wir dadurch bekommen, könnten uns helfen, solange wir leben, wir reifen in diesem Sturm. Ich kenne einige Paare, die wirklich gesagt haben, wir halten das durch. Es heißt in guten wie in schlechten Zeiten. Wir halten es durch und wir gucken, wie wir miteinander auskommen. Und nach dieser Phase sagen viele, es wäre so dramatisch gewesen, wenn wir uns getrennt hätten. Ich habe letztens ein Buch gelesen, das hieß Das Lob der langen Liebe. Ein wunderbares Buch, Spiegel-Bestseller. Weil ich denke, ja, es ist gut, sich Fragen zu stellen, Beratung in Anspruch und Hilfe in Anspruch zu nehmen und diese Stürme in der Ehe, so es irgend geht, durchzuhalten. Der nächste Bereich, was ist mit dem Beruf? Hier steht in Micha, ein jeder jagt den anderen, dass er ihn fange. Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Obere und Richter fordern Geschenke. Der Gewaltige redet seinem Mutwillen und so verdrehen sie alles. Wenn wir in unser Berufsleben gucken, dann sagen wir, schon alleine die Ausbildungszeiten heutzutage ist ja so ein Schwanz ohne Ende. Und wenn wir fertig sind, dann haben wir immer noch ganz viele Seminare zu absolvieren und Fortbildungsmaßnahmen. Und dann merken wir, sie sind enorm lang und wir merken, dass die Firmen und auch der Staat versucht, überall zu sparen. Dass wir vielfach Einbußen in Kauf nehmen müssen, oft sehr lange Anfahrtswege haben, unzählige Überstunden anfallen und überall herrscht hohe Betriebsamkeit. Haben wir in der Corona-Zeit ganz drastisch in manchen Berufszweigen gemerkt. Stress, Überarbeitung, Ellbogenmentalität. Und trotzdem will man ja irgendwie durchstarten. Aber man wird immer wieder ausgebremst durch Mobbing, durch verschiedene Repressalien, denen man ausgesetzt ist. Und auch auf diesem Gebiet merken wir, wir stehen derart unter Strom. Man zerbricht fast darunter und fragt sich, wie lange kann ich das eigentlich durchhalten? Wie schaffe ich das? Ich kenne Frauen wie Männer, von denen wird verlangt, dass sie unter der Woche ganz natürlich Überstunden leisten und am besten noch Samstag und Sonntag auch noch etwas zu tun haben. Zumindest aber für den Arbeitgeber jederzeit abrufbereit sind, selbst im Urlaub. Wo ich manchmal nur den Kopf schüttel und dachte, hallo, Urlaub? Erreichbar für den Arbeitgeber? Das gab es früher nicht. In meiner Zeit gab es das nicht. Und das ist einfach enorm, weil man nie den Eindruck hat, man kann mal runterkommen, mal loslassen. Und wir wissen alle, wenn es so eine Ausnahmesituation ist, dann kann man das auch mal aushalten. Aber wenn das zu einem Dauerzustand wird und kein Land in Sicht ist, dann wissen wir alle, was daraus folgt. Man wird krank. Man ist viel anfälliger für Streitigkeiten, für Missverständnisse. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo man ausgebrannt ist, wo man nur noch missgelaunt und frustriert ist. Das hat man heutzutage ganz, ganz stark. Ganz in besonderen Berufssparten wie Pflegedienste, Krankenschwester, Ärzte und so weiter, wo man sagt, meine Güte, das ist eine immense Überforderung da. Und trotzdem will ich auch hier einige Fragen stellen, um zu überlegen, warum arbeite ich so viel? Ist das wirklich alles notwendig? Habe ich irgendwo vor Angst? Vielleicht habe ich Angst davor, dass mich meine Kollegen als so einen kleinen Schlaffi abtun. So, der hält nichts durch oder die. Vielleicht habe ich auch Angst, ich leiste nicht genug, weil wenn ich mich vergleiche mit dem oder der, die stecken voller Power, Elan. Gut, die haben vielleicht nicht die Belastung zu Hause, aber meine Güte, die schaffen was. Habe ich vielleicht Angst, meine Arbeit zu verlieren? Geht es mir vielleicht ums Geld? Was sind denn meine wirklichen Motive, warum ich so viel arbeite und mich so treiben lasse? Oft finden wir unsere Motive für zu viel Arbeit gar nicht alleine heraus. Schon gar nicht, wenn wir permanent unter Stress stehen. Aber vielleicht machen wir mal einen Urlaub und gehen mit Freunden oder mit guten geistlichen Beratern unsere Motive in Ruhe durch und fragen uns, gibt es Möglichkeiten, tatsächlich das zu ändern? Vielleicht haben wir ja gar nicht so reine Motive. Vielleicht möchte ich doch durch die Arbeit Anerkennung, Liebe und auch Wertschätzung bekommen. Ich will sie mir irgendwie von anderen verdienen. Die Frage ist immer wieder, was steckt für ein Verhaltensmuster auch bei uns dahinter? Und es lohnt sich, diese Verhaltensmuster mal aufzuspüren, denn der Druck der Arbeit, der kann es schaffen, dass Beziehungen absolut auseinanderbrechen, dass wir unsere Ehe nicht mehr auf die Reihe bekommen, dass wir Gott total vernachlässigen, dass wir die Kinder nicht mehr zu Gesicht bekommen und sie uns wie Fremde gegenüberstehen. Mein Gott, bist du groß geworden? Was, du bist schon in der Schule? Habe ich gar nicht mitbekommen. Was, du hast deinen ersten Zahn verloren? Wow. Durch diesen Stress bricht vieles weg. Und trotzdem, wenn wir uns die vorhin genannten Fragen gefallen lassen, wenn wir sie klären können und nicht nur Ablenkung suchen oder sogar diese Sachen alle verdrängen, können wir auch in diesem Berufszweig lernen, neue Perspektiven zu gewinnen, neue Verhaltensmuster einstudieren und für die Zukunft lernen. Ich kenne Leute, die haben eine Arbeit gehabt, haben gemerkt, boah, das schaffe ich nicht, ist alles zu viel, ich bin überfordert. Aus diesem Bereich muss ich raus. Haben gekündigt, sind zum nächsten Bereich gegangen und komischerweise war es dort genau das Gleiche. Sie haben wieder versucht, durchzustarten, zu trampeln, zu machen, zu schaffen und merkten, hä, geht wieder nicht. Ich kündige und ich nehme eine neue Arbeit an. Und das Muster, ihr Verhalten ist wieder auf der dritten und vierten Arbeitsstelle das gleiche gewesen. Bis sie gemerkt haben, Moment mal, vielleicht liegt etwas in mir, weshalb ich so arbeite. Ich muss etwas ändern. Kommen wir zum Stressfaktor Kinder, so toll wie sie sind. Und ich habe auch 4 und 3 Enkelkinder und bin immer wieder begeistert. Aber es gibt Stress, okay? Micha sagt in Vers 6, denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter, die Schwiegertochter ist gegen die Schwiegermutter und des Menschen Feinde sind ihre eigenen Hausgenossen. Hört sich jetzt nicht stressfrei an, überhaupt nicht. Kinder sind, so sagt die Bibel es, eine Gabe des Herrn. Punkt. Trotzdem, wenn Vater und Mutter nach Stressarbeit nach Hause kommen und dann rennen ihnen so 2, 3 kleine süße Mäuse entgegen und alle wollen auf einmal erzählen, wollen wahrgenommen werden. Einiges an Schularbeiten fällt an, Kita-Feste müssen durchdacht werden, jemand muss zum Sport oder sonst wohin gefahren werden. Dann stöhnt man entweder ganz laut und vernehmlich oder so ganz leise. Und man fragt sich so im Stillen, worauf habe ich mich da eingelassen? Wir waren zu Hause 11 Kinder. Und wenn mein Vater von der Arbeit kam, wollte natürlich auch jeder alles Mögliche erzählen und Vati hier und da hat mich jemand gehauen und hier habe ich eine 1 oder eine 5 geschrieben. Und mein Vater saß denn so am Tisch und guckte in die Runde und meinte, ihr habt alle Sendepause. Weil es einfach eine Überforderung war. Es ist Stress. Wirklich. Die Liste der Verpflichtungen, die reißt bei Kindern nie ab, oder? Also wenn wir dann noch vielleicht so Erziehungsbücher lesen, wie abwesende oder verletzende Väter oder Mütter dann die Kindheit zerstören und uns dann ganz vielen schlechtes Gewissen gemacht wird, dann schreiben wir uns immer wieder auf die Fahne, ich will aber wirklich die beste Elternteil sein, die es überhaupt gibt. Ich will es wirklich besser machen. Ja, habe ich auch gesagt. Aber oft schießen wir dann über das Ziel hinaus. Wir erlauben den Kindern vielleicht zu viel, setzen zu wenig Grenze, lassen vieles laufen oder meinen sogar, wir sind so ein bisschen die Bedürfniserfüller der Kinder. Und dabei vergessen wir oft, dass Verzicht lernen, Frust aushalten sehr wertvoll fürs spätere Leben sind. Und wir tun unseren Kindern gar keinen Gefallen, wenn wir ihnen vermitteln, hallo, lieber Prinz und liebe Prinzessin, du bist der Nabel der Welt. Und sie immer mehr fordern. Und wir den Eindruck haben, ich bin eigentlich nur noch der Bedürfniserfüller meiner Kinder. In den Sprüchen spricht Salomo davon, dass das Ziel der Erziehung ist, die Kinder auf ein Leben vorzubereiten. Und das heißt, es kann und es wird eben nicht alles erlaubt. Es wird auch nicht alles erfüllt. Es geht um ein Gemeinschaftsgefüge, sowohl in der Familie als auch im größeren Kreis, in der Kita, in der Schule, später im Beruf. Es geht darum, sinnvolle Grenzen zu setzen. Und für Gott ist Gehorsam wirklich wichtig. Ich bin 20 Jahre Tagesmutter gewesen von mehreren Kindern und habe gesehen, was Gehorsam ausmacht. Wir haben einen Swimmingpool zu Hause und wenn wir im Garten getobt haben und der Swimmingpool war oben, hatte so eine blaue Umrandung, ich habe den Kindern gesagt, ihr fasst an das Blaue nicht an, weil ich wusste, der nächste Schritt ist plumps rein. wenn ihr anfasst, gehen wir alle sofort rein und ihr könnt nicht mehr draußen spielen. Es ist nie passiert. Die Kinder wussten, die ist konsequent. Wenn wir da anfassen, dann müssen wir alle rein. Und das war segensreich, weil ich konnte mich darauf verlassen. Es gab einfach bestimmte Dinge, die waren gefahrenvoll. Und da musste man den Kindern abbringen, ihr gehorcht, sonst passiert etwas. Das Ziel für uns Eltern ist also, den Kindern zu zeigen, ihr seid nicht der Nabel der Welt, sondern Gott ist der Mittelpunkt des Universums, der Mittelpunkt in unserer Familie und der Mittelpunkt unseres Lebens. Und dort sind wir als Eltern als Beispiel gefragt. Wie verzichten wir eigentlich auf Konsum? Wo geben wir Geld für soziale Zwecke aus, geben Geld in die Gemeinde und die Kinder dürfen das sehen und registrieren und sagen, das mache ich auch. Wo üben wir Gastfreundschaft? Das war ein ganz großes Thema bei meinen Eltern. Wir hatten immer Besuch und ich bin jemand, der super gerne Besuch hat. Ich finde es einfach toll. Das haben meine Eltern uns vorgelebt. Meine Eltern haben vorgelebt, es gab so einen kleinen Kasten, da konnte man was reinstecken und die Figur bedankte sich, indem sie immer nickte. Und haben wir gesagt, ja gut, da geben wir was von unserem Taschengeld rein. So haben wir angefangen, unseren Zehnten zu geben. Sie sehen auch unsere Beziehungen zum Partner, zu Nachbarn und auch zu Kollegen, wenn wir zu Hause uns auslassen über den fürchterlichen Nachbarn, Kollegen und was weiß ich was alles. Kommen wir zum vierten Bereich, unser geistliches Leben. Micha sagt in Vers 7, ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich hören. Die meisten werden im ersten Drittel ihres Lebens Christen. Aber auf dem Höhepunkt unseres Lebens, da ist es leider auch so, durch die vielen Umstände, da haben sich viele von Gott entfernt. Und wir fragen uns immer wieder, ist es jetzt alles gewesen? Für was habe ich mich eigentlich aufgerieben? Der Stress, die Sturmzeiten im Beruf, in der Ehe und in der Kindererziehung bewirken, dass wir Gott irgendwie nur noch als eine Last empfinden. Es wird so furchtbar anstrengend, in der Bibel zu lesen. Die Gebete werden zur Pflichterfüllung und irgendwie ist es auch manchmal ganz schön lästig, zum Gottesdienst zu gehen. Zumal ja auch dort noch etwas von einem gefordert wird. Der Druck, dieses ständig unter Strom stehen, bewirkt manchmal so etwas wie eine geistliche Müdigkeit. Weißt du, Gott, du passt irgendwie nicht mehr so richtig in mein Leben. Alle wollen was von mir. Aber du machst glücklicherweise kein Aufhebens, wenn ich dich vernachlässige. Alle Stimmen sind viel lauter, betteln um Aufmerksamkeit. Und weißt du, Gott, später, wenn alles etwas ruhiger geworden ist, dann werde ich mich wieder um dich kümmern. Und das ist, ihr Lieben, als ob wir im größten Sturm unseres Lebens den Kompass und die Bordkarten über Bord werfen, um ballastlos zu werden. Aber gerade das sind Dinge, die wir im Sturm am nötigsten brauchen. Wenn wir das über Bord werfen, dann hat das fatale Folgen. Das Gegenteil würde uns helfen, nämlich, dass wir ganz bei Gott bleiben. Gerade in diesen Sturmzeiten sind die wichtigsten Zeitpunkte, um uns an Gott anzulehnen und ihn so festzuhalten, bis unsere Knöchel weiß hervortreten. Ich halte dich nicht, du segnest mich, denn, hat Jakob dem Engel gesagt. Der hat ihn ordentlich festgehalten. Der Engel musste ihn auf die Hüfte schlagen, damit er endlich loslässt. Wie halten wir Gott fest in Sturmzeiten? An diesem Punkt greift der Bibeltext aus Micha 6, Vers 6 und 7. Da sagt der Prophet: Womit soll ich mich dem Herrn denn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und einem einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend Widdern? Wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend und unzähligen Strömen von Öl? Der Prophet ist hier so unter Druck, dass er sarkastisch ist, wenn er fragt, ob er noch ein bisschen mehr Opfer bringen sollte. Er ist ausgebrannt und völlig verzweifelt. Aber in Vers 8, da ermahnt Gott Micha, zur Ruhe zu kommen und sagt ihm, was er wirklich will. Dort steht: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gott teilt Micha mit, dass er es ist, der ihn durch diese Sturmzeiten trägt. Jesus im Boot. Der ihm zuhören wird, der ihn beraten wird, der ihn stärken wird und auch vergeben wird, wenn er Fehler macht. Und die machen wir alle, in allen Bereichen. Er sagt Micha noch: Es ist nicht die Zeit, dass du meine ausgestreckte Hand wegschlägst und es auf eigene Faust versuchst. Gerade in dieser Sturmzeit brauchst du mich am meisten. Und das Gleiche gilt auch für uns. Denn er möchte, dass wir Erfüllung und Wachstum erleben, uns diesem Sturm stellen, an Gott festhalten, dass wir Veränderung erfahren und unsere Herzen erfüllt sind von der Liebe und Gegenwart Gottes. Dass wir ihn spüren, wir ihn anbeten und ihm dienen. Darüber hinaus uns auf den Himmel freuen. Ich will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich hören. Micha 7, Vers 7. Amen.